Und dann habe ich gesagt zum Trainer: Trainer, ich gewinne jetzt die Diana am Sonntag, ne, und dann bin ich ein paar Tage weg. Dann hat er gesagt: Ja, hoffentlich. Ja, und zum Glück haben wir es geschafft.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Es sind schon wieder 2 Wochen rum seit dem letzten Vollhorst-Podcast. Der letzte Podcast war so ein kleines Bad Harzburg-Special, wo wir uns mal mit den Rennen dort befasst haben. Tipps waren, ja, so geht so gut. Aber zumindest hatten wir sehr, sehr viel Spaß in Bad Harzburg. Aber es ist ja seitdem sehr viel mehr passiert. Der Henkelpreis der Diana hat am letzten Sonntag stattgefunden in Düsseldorf. Das wird auch gleich unser heutiger Interviewgast sein, nämlich der Siegreiter Martin Seidel. Den hatten wir noch gar nicht bei uns im Podcast. Und er hat seinen ersten Gruppe 1-Sieg jetzt und dann gleich einen klassischen Sieg in der Diana. Phänomenal. Wird gleich bei uns am Start sein, aber vorher, ich kann natürlich keinen Vollhorst hier ins Universum schießen, ohne mit meinem geliebten Marvin Schritte zu sprechen. Das geht nicht. Marvin, hallo, ich habe dich vermisst, mein Schatz.
Hallo Alex, ich habe dich auch vermisst. Wir haben uns zwar in Bad Harzburg gesehen, aber es ist auch schon wieder 2 Wochen her.
Ist schon wieder 2 Wochen her, ja, tatsächlich. Und Diana habe ich dieses Jahr ausgelassen, nachdem ich ja letztes Jahr da so einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, weil ich da so rumgeschrien habe und so rumgehüpft bin, weil Muskoka die Diana gewonnen hat. Und deshalb habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt mal ein Jahr da nicht blicken. Weißt du, dass so ein bisschen Gras über die ganze Sache gewachsen ist, wie ich mich da gefreut habe. Und nächstes Jahr dann vielleicht wieder. Dann ja, vielleicht mit einer eigenen Starterin. Man darf ja träumen. Du ja auch, Marvin, ich weiß ja.
Genau, hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr dann am 1. Augustsonntag auch zusammen in Düsseldorf sind und vielleicht dann sogar in Führing stehen und eine Diana-Starterin haben.
Mona Lisa, Mona Lisa. Ja, mal gucken. Also, ja, aber du kannst mir berichten, ne? Wie, also Harzburg, ja, da können wir jetzt natürlich die ganzen Geschichten auspacken, Hotelbars und was weiß ich was und so. Aber ich denke, das werden wir noch oft genug machen in den nächsten Vollhorst. Wochen. Aber Preis der Diana, wie war es für dich denn? Ich habe es ja nur von zu Hause beobachtet.
Also es war relativ spontan, dass wir nach Düsseldorf gefahren sind, weil Vanessa ein Pferd transportieren musste und ich dann mitgefahren bin, logischerweise. Es war brechend voll, was natürlich primär für den Rennverein super ist. Also an die Essensstände, Getränkestände etc. ist man eigentlich fast gar nicht rangekommen. Mhm. Aber man fährt halt auf die Rennbahn, um Rennen zu gucken. Und da war die Stimmung wirklich sensationell. Also was man so gehört hat, ist ja dann mal auch was anderes, wenn man quasi nicht als Kommentator auf der Bahn ist, sondern sich einfach mal so ganz normal ins Publikum stellt. Das, was die Leute gesagt haben, die waren alle wirklich schwer begeistert von diesem Renntag.
Quatschen dich eigentlich auch immer so viele Leute dann an, wenn du mal privat auf einer Rennbahn bist? Ich weiß gar nicht, wie das ist bei euch Kommentatoren, ja. Weil euch hört man ja eher, als dass man die sieht. Aber bei mir ist das schon so, wenn ich privat bin. So. Erste Frage ist immer, warum moderieren sie denn heute nicht? Wo ich sage,
Genau, das ist tatsächlich irgendwie so eine sehr häufig gestellte Frage. Also es war ja, am Vortag war ja Köln, da war es ja genauso, dass ich nicht kommentiert habe, weil Sven ja immer 2 Renntage, Sven Wissel 2 Renntage im Jahr in Köln kommentiert, so am nächsten Tag dann Düsseldorf auch wieder nicht kommentiert. Und diese Frage stellen einem echt so viele Leute, ne? Und ja, es ist dann halt wirklich so, dass sie einen ansprechen, auch allgemein ein bisschen mit einem quatschen wollen und so weiter, wie es halt für einen ist, wenn man mal privat quasi auf der Rennbahn ist. Aber ich finde es auch gut, weil das zeigt, dass man auch quasi gehört wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und nee, das macht einem schon Spaß.
Ich mag das auch immer gern. Was ich ein bisschen creepy fand tatsächlich, dass mich mal jemand in der Sauna angequatscht hat in Baden-Baden. Da war ich in der Caracalla-Therme oben, wo alles so schön logischerweise Nackedei. Und da fing dann einer an, im römischen Dampfbad irgendwie sich dann auch noch so richtig neben mich zu setzen und mit mir über die Rennen zu sprechen. Und ich so, okay. Sehr
das ist
schön.
Auch was Außergewöhnliches.
Ja, tatsächlich. Ich wüsste heute nicht mehr, wie der Mann aussieht. Am Schniedel würde ich ihn erkennen vielleicht, aber das ist was anderes. Du hast aber jetzt auch viel Freizeit, oder? Ich habe jetzt mal geguckt, jetzt am Morgen Hannover, also zeichne ja am Donnerstag auf, dann da bist du nicht, München musst du nicht moderieren, Hoppegarten auch nicht, dann Saarbrücken die Woche drauf nicht, Mülheim machst du, ne? Oder nicht?
Nee, auch nicht. Also
auch nicht, ich
habe tatsächlich irgendwie so Sommerpause.
Ja, und dann Düsseldorf und dann Hannover. Du bist ja, bis Iffezheim bist du nicht mehr im Einsatz, ne?
Genau, nee, bis Iffelsheim. Also ich hab lange Pause gehabt. Nach Hamburg war ja eigentlich auch nur noch Cuxhaven, wo ich war. Und seitdem habe ich meine kleine Sommerpause auf Deutsch gesagt.
Naja, gut, okay, dann hoffe ich mal, dass du das nicht verlernst mit dem Kommentieren. Das wäre ja.
hoffe ich auch.
Ja, schlimm. Aber Gott sei Dank, das ist ja dann gut, wenn du dann noch bei uns hier auftauchst, dass wir deine Stimme nicht vergessen. Was haben wir denn? Gruppe 1-Rennen haben wir doch am Sonntag in Hoppegarten. Da können wir ja mal noch mal kurz drüber sprechen, ne? Über den Westminster 134. Großen Preis von Berlin. Leider jetzt ohne Samarco, dadurch nur noch 7 Pferde. Mhm. Aber immerhin 7 Pferde, was ja auch für ein Gruppe 1-Rennen nicht ganz selbstverständlich ist. Wer gewinnt denn für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss es leider so krass sagen. Also dieser Al-Rifa aus dem Stall von Joseph O'Brien, das ist halt so, als wenn Usain Bolt gegen uns beide einen 100-Meter-Lauf machen würde. Das Pferd steht schon nach Klasse, ja, meilenweit über dem Feld. Meine Meinung.
Ja, aber kann er die Distanz? Das ist so die große Frage, ne? Das ist so das einzige Fragezeichen. Aber selbst wenn er die nicht kann, glaube ich, ist er gut genug, um alle anderen zu schlagen, ne?
Glaube ich tatsächlich auch. Ich finde es jetzt auf den ersten Blick, wir haben das ja auch in München gehabt, wo man im Nachgang dann gesagt hat, naja, war das jetzt ein würdiges Gruppe-1-Rennen? Ich finde das jetzt mit Berlin, das Rennen, was ja auch in der Vergangenheit sehr oft als Rennen des Jahres ausgezeichnet wurde, finde ich schon sehr schwach besetzt. Und dann muss man sich halt auch wieder die Frage stellen, bei uns in Deutschland meckert jeder, ach, wir haben keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen. So, dann haben wir jetzt Hochsommer, optimale Bedingungen, die in Berlin wahrscheinlich herrschen werden. Und dann laufen da 7 Pferde, 2 Gäste aus dem Ausland, 2 Pferde mussten noch nachgenannt werden. Wo sind unsere Dreijährigen? Mit Ausnahme von Narrativo ist kein einziger Dreijähriger am Start. Wann sollen denn die Pferde laufen? Also, ne, wir haben gerade drüber gesprochen, in 2 Wochen ist Baden-Baden und nach der großen Woche kommt da noch der Preis von Europa und in München zum Abschluss des Jahres noch ein Gruppe-1-Rennen. Aber ansonsten gibt es nicht mehr viel. So, und dann möchte ich mal sehen, was Ende des Jahres, wenn dann so eine Bilanz gezogen wird. Wir sind dieses Jahr nur 2-mal gelaufen und haben aber irgendwie unsere Kosten nicht gedeckt. Also ich finde es sehr, sehr traurig. Und das sage ich aus neutraler Sicht. Ne? Du weißt, wie sehr ich den Rennsport lebe und liebe. Jetzt bei allem Respekt, da wird dann ein Lips Prince nachgenannt, wo man sich in Hoppegarten mit Sicherheit glücklich darüber schätzt, dass man 7 Starter hat. Aber sind wir ehrlich, der war im Ausgleich 2 unplatziert. Weiß ich nicht. Ne? Das ist für mich kein würdiges Gruppe-1-Rennen. Ich denke, dass Al-Rifa gewinnt, was für den Status des Rennens auch sehr wichtig wäre. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Narrativo als beeindruckender Unionssieger sich dann da schlagen wird. Derby-Leistung kann man, glaube ich, komplett streichen. Peter Schürgen bietet ihn wieder auf. Die Stallform ist mittlerweile bombastisch, wie eigentlich jedes Jahr. Gibt es dann diesen berühmten Tag, wo es Klick macht und ab dem Moment gewinnt Peter Schürgen eigentlich jedes Wochenende seine Rennen. Da bin ich wirklich sehr, sehr drauf gespannt.
Also ich hoffe fürs Rating vom Rennen, dass Al-Rifa gewinnt, weil sonst wird das, glaube ich, in Zukunft sehr schwierig für dieses Rennen. Oder das Narrativo hoch überlegen gewinnt. Und dann auch in Baden-Baden, den großen Preis von Baden hoch überlegen gewinnt und man sich dann deshalb entscheidet, im Arc nachzunennen. Und dann ist Narrativo im Arc auch vorne und dann sagen wir, wir haben wieder einen neuen Torquato Tasso und es ist auch ein Adlerflugsohn. Und der Westminster große Preis von Berlin ist für die nächsten 100 Jahre vom Rating gesichert, weil der Arc-Sieger da gelaufen ist und gewonnen hat.
Wäre ja schön. Aber heute, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, heute wurde ja diese neue Weltrangliste.
Goliath! Mein Goliath.
Goliath ist das höchst eingestufte Pferd auf Gras auf der ganzen Welt.
Wer ist denn da nochmal der Deckhengst, Marvin? Ich habe das ganz vergessen. Das ist
Adlerflug,
okay. Gut.
Ja. Ja. Ich habe gehört, du hast dich da in Bad Harzburg ein bisschen daneben benommen. Wo
das, was heißt ist. Da daneben benommen? Also hör mal zu, dieses Pferd stand auf 260 Sieg. Ja, und was gibt es da am Platz dafür? Irgendwie, was ist das, 70 oder irgend sowas? Ich weiß das gar nicht irgendwie. Auf jeden Fall.
Ja,
also,
ein bisschen weniger.
So, und wenn man dann dieses Pferd Sieg und Platz gewettet hat, und ich kann ja sagen, ich habe den 100-Euro-Sieg, 100-Euro-Platz gewettet, weil ich bin ja ein Fanatiker, ein Adlerflug-Fanatiker. Ja. Und alle um mich herum sagen, so eine scheiß Wette, hier kannst du gleich das Geld zum Fenster rauswerfen und so. Mhm. Und dieses Pferd gewinnt dann so, wie Goliath gewonnen hat. Also der Christoph Sumior, der stand ja, der saß da, es gab übrigens genau 60 Platz, Marvin. So.
Ah, 60, ja. Okay.
Der saß da ja drauf wie im Kinosessel oder wie wenn der irgendwie so einen elektrischen Rollstuhl fahren würde oder irgend sowas, so entspannt saß der da drin. In diesem Rennen und Adlerflug jetzt nicht nur Arc-Sieger gestellt und damals mit InSwoop schon den Arc 2, sondern jetzt auch noch King George-Sieger. Boah, also da, ich habe da die ganze Tribüne zusammengeschrien, da bin ich aber ganz ehrlich. Aber das gehört auch dazu. Kannst du nur im Stadion, und, und auf der Rennbahn. Da kann man so schreien. Überall sonst ist es schwierig.
Das sind Emotionen pur und das soll ja auch so sein. Ich habe mich nur gewundert, ich habe es ja selbst gar nicht mitgekriegt, weil ihr wart ja auf der Tribüne und kurz nach dem Rennen lief uns dann nur deine Frau in die Arme und sagte einfach nur, Marvin, das war so peinlich, wie der sich verhalten hat. und dann hat sie uns die Geschichte erzählt, aber wie gesagt, ich kann da mitfühlen. Also,
und das Schlimme, muss man halt auch mal das Schlimme ist ja, der ist ja schon fast gar nichts mehr peinlich, weißt du? Und wenn die schon sagt, das war peinlich, was glaubst du, wie das dann erst für Außenstehende war? Das
ja, wahrscheinlich. Gut möglich.
Oh, du, dann darf ich mich nach Düsseldorf, Preis der Diana, darf ich mich jetzt in Harzburg auch nicht mehr blicken lassen, wegen meinem ungebührlichen Benehmen. Ich stehe bestimmt im nächsten Wochenrennkalender drin mit 50 Euro Strafe wegen Schädigung des Ansehens des Rennsports, weil ich immer so schreie, wenn ein Pferd von mir vorne ist, was ich gewettet habe.
Ja.
Nun gut.
Emotionen, die dazugehören. Ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt auf Hoppegarten. Und halt allgemein, ne? Wenn man jetzt sieht, wie viele Dreijährige nach dem Derby bis jetzt gelaufen sind, München war jetzt auch nicht wirklich erfolgreich und darf man mal gespannt sein, was der Jahrgang letztendlich wert ist. Also um das positiv hervorzuheben, wir haben es ja kurz angeschnitten eben gerade mit Düsseldorf, die Diana, wir sind da immer so ein bisschen parteiisch, mir wird das auch nachgesagt, wenn Ausländer laufen, dass ich trotzdem irgendwie immer für die Deutschen bin, auch wenn ich neutral kommentiere, aber das war das, was wir in Deutschland sehen wollen, also eine Gala-Vorstellung von Erle, eine Gala-Vorstellung von Spanish Eyes, die dieser Wertschätzung, die Familie Faust auch gegenüber diesem Pferd von Anfang an hatte, voll auf gerecht wurde und Lady Mary mit Vincent Ho, mit dem Star-Jockey aus Hongkong, der zum ersten Mal quasi in Düsseldorf überhaupt geritten ist. Also ein besseres Ergebnis für Deutschland konnte es gar nicht geben. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass Erle nach, was haben wir gesagt, nach Night Magic die erste deutsche Stute ist, die nach dem Diana-Sieg mal wieder ein Rennen gewinnen kann.
Das wünschen wir uns. Und mit diesem kleinen Fazit zu dem Preis der Diana würde ich sagen, entlassen wir dich jetzt. Wohin geht's wieder? Golf spielen oder was machst du jetzt heute noch?
Nee, tatsächlich nach Hause. Wir waren gerade bei einem Mexikaner was essen jetzt geht's nach Hause zur Frieda ins Bett bringen und dann vielleicht noch auf die Terrasse.
Du weißt, das scharfe Essen vom Mexikaner spürt man zweimal, ne?
Ja, ich werde nicht überraschen lassen.
Ja, viel Spaß. So, lieber Dankeschön, Marvin, Dankeschön, arriba, viva Mexico und bis bald in Iffezheim in alter Frische. Dankeschön, Marvin. Bye. Und damit kommen wir jetzt nämlich zu unserem heutigen eigentlichen Interviewgast. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist der vierte der aktuellen Jockey-Statistik. Aber noch viel wichtiger ist es der Mann, der jetzt sein erstes Gruppe-1-Rennen gewonnen hat und der mit Erle den Henkelpreis der Diana gewonnen hat. Ich freue mich, dass Martin Seidel bei uns ist. Grüß dich, Martin.
Hallo, hallo.
Wir haben so oft schon darüber gesprochen, dass du eigentlich mal zu uns in den Podcast kommen musst und dann haben wir immer gesagt, wir brauchen irgendwie noch so einen richtigen Anlass, weißt du, so einen Aufhänger, dass wir dich dann richtig einladen können. Hättest du gedacht, dass es dann ausgerechnet der Preis der Diana ist, was am Ende der Auslöser sein wird, dass du hier bei uns am Start bist?
Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre es noch besser gewesen natürlich, aber jetzt natürlich umso schöner, ne? mit so einem Big Point, dann ist es auch immer einfacher, irgendwelche Sachen so rüberzubringen oder zu erzählen.
Ja, also ich habe mich total gewundert, als ich dann gehört habe, oh, Martin Seidel, der feiert jetzt seinen ersten Gruppe-1-Sieg, weil irgendwie so für mich im Kopf bist du einer, der schon, was weiß ich, wie viel Gruppe-1-Siege hat, aber es war tatsächlich so der erste richtig, richtig große Big Point auf höchster Ebene für dich, ne?
Ja, das definitiv. Ich denke auch, die Leute haben das gemerkt, so nach dem Rennen war schon der Hammer, ne? Viele Emotionen.
Ja.
Und wie du sagst, ich konnte viele große Rennen gewinnen, aber ja, zum Gruppe 1 Sieg jetzt immer ein kleines bisschen hat immer gefehlt einfach.
Ja.
Aber jetzt dann so ist natürlich doch.
Und vor allem, ich glaube, für dich war es auch besonders, dass es in Röttgener Farben war, weil irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich an Martin Seidel gedacht habe, habe ich irgendwie immer dieses Röttgen im Hintergrund gehabt, ne? Oder im Hinterkopf. Du warst ja auch irgendwie 8, 9 Jahre lang bei Röttgen engagiert, dann bist du zu Supi gegangen, jetzt im Endeffekt bist du wieder in Röttgen zu Hause und ich glaube, ist das so magisch, wenn man diese Farben anhat? Das hat der Maxim auch mal bei uns im Podcast gesagt und auch damals Philipp, als man mit ihm über Schlenderhahn gesprochen hat. Also es gibt so ein paar Renndresse, wenn du dir die überstreifst als Jockey, das, das macht schon was mit einem, oder?
Ja, definitiv, ne? So wie du schon gesagt hast, Schlenderhahn, Röttgen in Deutschland oder auch Helmut von Fink, Herr Ostermann, Gestüt Ittlingen, das ist schwer zu erklären, aber wenn man so Farben anzieht, man hat immer im Hintergrund, was in den Farben schon erreicht wurde, ne? Und wenn man dann selber in so Farben wie jetzt bei mir, am Sonntag reist der Diana die Röttgenfarben, ja, das ist schon der Hammer, ne?
Ja.
Das macht schon was mit einem.
Ja, und für dich, ich meine, wie nah so Tragik und Freude im Rennsport aneinander liegen, das hast du ja eigentlich innerhalb von einem Monat eigentlich selbst erfahren. Im Derby bist du in Röttgener Farben dann Letzter geworden. Mein Pferd ist auch nicht ganz gut aus dem Rennen gekommen, muss man auch dazu sagen. Und dann halt einen Monat später die Diana. Das ist so, da hast du, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen mal irgendwie so alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die man überhaupt so als Jockey erleben kann, oder?
Ja, das ist definitiv. Derby, wie du gesagt hast, das war ein bisschen schade. Pferd ist aber soweit ganz okay jetzt. Und muss mal schauen, was die Zukunft bringt.
Mhm.
Aber ja, das war natürlich dann erstmal so ein bisschen so, uff, da haben wir geschluckt, weil wir uns schon was erwartet hatten mit dem Derby. Ne? Wir waren Dritter in der Union mit Topspeed am Ende und nicht weit geschlagen. Da geht man natürlich mit sehr viel Mumm dann auch ins Derby.
Mhm.
Aber ja, man kann es nicht ändern. Aber dafür jetzt dann die Diana zu gewinnen, sag mal, umso besser, weil du weißt selber, du züchtest auch ein bisschen, glaube ich, soweit ich das weiß. Ne?
Mm-hmm. Langer Weg, ja.
Langer Weg, und wenn man dann noch eine Stute hat, die wo sowas schafft, und so wie die Erle zum Beispiel, die ist ungeschlagen dieses Jahr, 3-mal gelaufen, 3-mal gewonnen.
Mm.
Das ist schon toll, sowas, ne? Und wenn man dann so Pferde morgens hat und im Rennen noch reiten darf, wie ich jetzt im Moment, dann, ja, für mich ist das wie ein Jackpot, ne?
Wie eng ist denn so diese Beziehung eigentlich zwischen euch Reitern und den Pferden dann tatsächlich? Also ist es wirklich so, dass die Pferde euch dann so richtig erkennen und man so richtig merkt, okay, die mag mich jetzt total, oder gibt ja bestimmt auch mal ein Pferd, was jetzt irgendwie, weiß nicht, ne, Reiter jetzt persönlich nicht mag oder was weiß ich was. Also ist es wirklich so, dass das, weißt du, worauf ich hinaus will, dass man da wirklich sagen kann, ja so ein Haustier finde ich fast ein bisschen, ja, vielleicht gar nicht zu viel, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Irgendwie so, also so ein Hund, der ist halt, der hat so seinen ganz eigenen Charakter irgendwie. Und ich meine, du siehst die auch jeden Tag, ne?
Ja, sowas gibt's schon. Es gibt's definitiv, ne? Da kann jeder sagen, was er möchte. Jeder, wo mit Pferden arbeitet, der kennt das Gefühl.
Ja.
Und bei uns ist es ja genauso, ne? Es gibt Pferde, da sage ich, oh, den könnte ich jeden Tag reiten. Dann gibt's ein paar, da macht man eher einen Bogen drumherum am liebsten, aber es ist wie bei Menschen, mit dem einen versteht man sich, mit dem anderen nicht.
Ja.
Und so ist natürlich mit die Pferde auch.
Ja.
Es gibt ja auch, gibt ja immer wieder das Beispiel, es gibt Pferde, die laufen mit irgendeinem bestimmten Jockey immer schnell am Renntag, ne?
Mhm.
Und dann sitzt ein anderer drauf und die laufen nicht schnell. Was das dann am Ende wirklich ist, ob das die Harmonie zwischen Reiter und Pferd ist oder so, das glaube ich, das kann man manchmal gar nicht so genau sagen, aber so wie du das meinst, das gibt schon, ja.
Naja, was ist denn Erle so für ein Typ? Wie ist die denn so drauf? Also gibt es da irgendwelche Charaktereigenschaften, wo du sagen kannst, da aufgrund dessen erkenne ich die schon von Weitem, außer jetzt Optik oder so?
Ja, tolles Pferd einfach, ne? Also nicht nur optisch, sondern generell, wie man das gesehen hat, in Düsseldorf auch, nach dem Rennen, vor dem Rennen, die ist einfach, wenn sie ein Mensch wäre, würde ich sagen, so der beste Kumpel.
Mhm.
Den kannst du anrufen, egal um welche Uhrzeit, der kommt vorbei, der hilft dir. Ne? So als Typ kann man die beschreiben. Abgeklärt, die macht alles. Die ist so ein Beispiel, kann jeder reiten auch. Ne?
Ja.
Die ist einfach nur ein tolles Pferd.
Ja.
So wie man sich alle Pferde wünschen würde.
Ich habe mich ja dieses Jahr schon auch sehr für euch gefreut. Zum einen natürlich, auch wegen Maxim, muss man ganz ehrlich so sagen. Den hatten wir ja vor ein paar Monaten hier im Podcast. Da hat er noch über seinen neuen Job als Trainer erzählt und auch über so ein bisschen die, ja, spannende Zeit, die ihm bevorsteht. Und na, dass es dann so schnell mit dem Diana-Sieg geklappt hat, ich glaube, das hätten wir alle nicht gedacht, auch wenn wir es gehofft haben für ihn. Deshalb war da schon viel Freude da. Und zum anderen natürlich auch viel Sympathie für Erle wegen der Familie. Denn ich habe letztes Jahr auf der Jährlingsauktion die Ehre gehabt, den Topseller zu versteigern, also das teuerste Pferd da. Und ja, da hast du jetzt als Auktionator nicht viel davon. Aber man ist trotzdem so ein bisschen stolz, wenn man das teuerste Pferd da, den Topseller verkauft. Das ist ja immer dann das große Foto, was überall erscheint und so. Das macht einen schon stolz. Und das war die Schwester von Erle, diese Adlerflug für 300.000, ich glaube Eleganz hieß sie, die nach Irland gegangen ist. Und ja, deshalb, weiß nicht, war da irgendwie so, ja, habe ich schon Erle so ein bisschen die Daumen gedrückt, weil ich gedacht habe, komm, cool, die kleine Schwester hast du gesehen, hast du versteigert und jetzt gewinnt die da Diana. Also von dem her, das ist schon irgendwie so, ja, wenn du dann auch noch für Röttgen arbeitest, kennst die ganze Familie und so, das ist schon was Besonderes, glaube ich, dann für euch auch, ne? Wenn du so die ganze Verwandtschaft auch noch kennst von der Stute, die du jetzt zu deinem größten Triumph geritten hast, oder?
Ja, definitiv. Wie du schon vorher gesagt hast, ich war ja vorher schon noch, wo Markus Klug in Röttgen war, 8 Jahre da. Und es ist schon was Besonderes, also, ne, weil jetzt, ja, wie lange jetzt her? 10 Jahre knapp, ne? 2 Jahre habe ich Pause gemacht, wo ich bei Suboric jetzt war und jetzt wieder zurück. Die ganzen Pferde, wo wir in der Zeit hatten, von 2013, 14, 15, 16, da stehen jetzt die Produkte da.
Mhm.
Es ist schon was Besonderes, wenn man dann so die Pferde reitet, wie letzte Woche in Köln auch, in dem Zweiringrennen habe ich ein Pferd debütiert. Walkover. Auch schöne Story mit der Mama, der Wackere hieß die, konnte ich 1 oder 2 Rennen gewinnen, glaube ich, über ganz lange Distanz. Und es war immer so das Lieblingspferd von meiner Freundin.
Mhm.
Und wenn man dann jetzt so, ne, im Nachhinein drüber nachdenkt, dann hat man immer diese Storys im Kopf, was vorher war. Jetzt reitet man so ungefähr die Kinder davon. Das ist einfach nur eine tolle Sache.
Ja. Deine Freundin, die ist aber noch beim Subi am Stall, also die ist nicht mitgekommen nach Röttgen, ne?
Ja, ne, die ist nicht mitgekommen. Ist vielleicht auch besser so, dann haben sie sich nicht so oft in die Haare, weißt du?
Ja.
Kennt sich ja jeder damit aus.
Naja, das wollte ich dich gerade fragen, wie das denn so ist, wenn man zusammen irgendwie am selben Stall arbeitet. Und, weil ihr habt ja schon auch krasse Arbeitszeiten irgendwie alle, ne? Wenn man dann irgendwie morgens um 5 oder um 6 am Stall schon ist und so. Und dann ist das erste
Mal.
Ja, es kann manchmal ein bisschen schwierig sein, oder?
Ja, das ja. Aber geht. Ich sag mal, so ist ein guter Ausgleich. Weil sie ist da und sie arbeitet auch noch beim Tierarzt nachmittags, 2-mal die Woche. Ja, dann können wir uns immer austauschen über verschiedenste Sachen.
Mhm.
Und ja, man sieht ja, ich reite auch für Herrn Suboric weiterhin. Und das passt ganz gut immer, wenn dann die Michaela, meine Freundin, die kann mir dann auch immer Tipps zu die Pferde geben und so. Also man muss immer zusammenarbeiten, egal wie es ist, ne, ob mit der Frau oder mit den anderen Trainern, wo man auch mal engagiert war, weil dafür, sag ich mal, ist in Deutschland der Sport einfach mittlerweile zu klein, um sich da mit irgendwelche sinnlosen Sachen auseinanderzusetzen, weil, ich weiß es jetzt nicht, weil der eine Trainer gesagt hat, ah, du Idiot, du hast schlecht geritten oder so. Passiert ja manchmal, ne? Ganz einfach, aber ja, das passt schon so, das ist alles in Ordnung.
Ja, das ist mir aufgefallen. Ich fand das schön an dem Diana-Tag, dass du da, ich glaube, Best Lightning noch geritten bist, ne, auch für Subi. Also daran merkt man ja immer, dass so Sachen dann nicht im Streit oder so auseinandergehen. Und wie du sagst, der Rennsport ist sehr klein eigentlich und wird ja auch tendenziell immer kleiner, leider Gottes. Jetzt versuchen wir da irgendwie seit Wochen, Monaten und Jahren eigentlich da dagegen anzukämpfen, aber so das Patentrezept hat, glaube ich, noch keiner gefunden. Von dem her ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man irgendwie die Stimmung hochhält, oder?
Ja, das definitiv, aber du musst es auch so sehen, der Vorteil ist, wir haben halt in Deutschland wirklich gute Pferde und egal wo ein deutscher Trainer oder Jockey sich präsentiert, ob das die Jungs sind, die wo im Winter in Katar reiten oder Herr de Vries, wo in Dubai reitet oder mir fällt jetzt gar nicht, kommen noch mehr dazu, ne? Egal wo du Deutsche siehst, wir sind einfach gut, wir haben schon Qualität.
So Auslandsgeschichten haben dich aber auch schon immer gereizt, ne? Also Südafrika war doch bei dir mal so ein großes Thema, dann Australien warst du auch schon, also dem warst du nie abgeneigt, ne?
Das ist schon ein bisschen länger her, ja. Ich war in Australien, ich war in Südafrika, ich war jetzt zweimal in Bahrain, über den Winter. Bahrain auch gut, ist aufstrebend, die haben jetzt viel Geld da reingepumpt, die Shakes von da. Und ich meine, dieses Jahr haben die sogar Flutlicht gebaut. Also es gibt schon viele Möglichkeiten international und das ist auch wichtig, ne? Man lernt einfach verschiedene Sachen, obwohl Rennsport auf der ganzen Welt eigentlich das gleiche ist, gibt es überall andere Sachen, wo man einfach wieder was dazulernt.
Ja, ich glaube, du darfst jetzt auch in Japan reiten, ne? Oder ist das nicht so? Ich glaube, du brauchst so einen Gruppe 1-Sieg, ne? Irgendwie, dass du die Lizenz da beantragen darfst, oder?
Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das war früher so.
Ah, ist es mittlerweile anders? Okay.
Mittlerweile ist es, glaube ich, anders. Ich glaube, du musst Champion sein und Gruppe 1-Sieg haben. Okay. Deswegen war ja der Burjan auch so spät da, glaube ich, der Mutsabayev. Der war ja auch da, aber er war ja davor dreimal Champion, meine ich. Ja. Hat aber keinen Gruppe 1-Sieg, erst nachdem er das Derby gewonnen hat.
Ach, so rum ist das. Okay, ich weiß, früher war es nur dieser Gruppe 1-Sieg. Wenn der gefehlt hat, dann durftest du nicht rüber, ne? Ja. Aber ja, Championat, jetzt bist du gerade Vierter in der Statistik, 28 Siege, Leon hat 30, Bauschan 32 und Tore, der hat natürlich schon vorgelegt, ne, mit 42. Also ist das sowas, wo man schon auch immer noch irgendwie hinschaut und sagt, naja, so ein paar Monate haben wir ja noch, oder schaust jetzt eher, dass da von hinten nichts mehr kommt?
Ja, man versucht immer das Beste rauszuholen, ne, jedes Jahr, und jedes Jahr ist neu. Tore und Leon haben natürlich gute Form auch, die haben mit den größten Stall im Rücken. Herr Greve hat auch Topform, ne? Der gewinnt ja jeden zweiten Renntag irgendwo eins. Oder mehrere sogar. Hat gute Pferde. Da ist für mich natürlich um einiges schwieriger. Ich habe Röttgen im Hintergrund. Das ist top. Aber wir haben natürlich nicht so viele Pferde. Das merkt man dann natürlich, ne? Jetzt haben die Dreijährigen fast alle gelaufen und gewonnen. Und wir haben aber nicht noch 20 mehr. Das waren alle, wo da sind einfach, ne?
Aber ist das nicht so, dass jetzt unfassbar viele bei Maxim anklopfen irgendwie und jetzt in den Stall wollen? Das ist doch immer so irgendwie, wenn da mal irgendwie die ersten Erfolge da sind, dass dann auf einmal auch alle Skeptiker, die am Anfang gesagt haben, oh ja, das wird wahrscheinlich eh erstmal nichts, dass die jetzt auf einmal doch auf der Matte stehen, oder?
Ja, möglich, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mit ihm selber persönlich nicht eigentlich drüber geredet, weil das ist nicht mein Ding, ne? Ich reite. Ich versuche das Beste aus die Pferde rauszuholen. Und was dann am Ende passiert, wie viele Pferde im Stall sind und wie viele nicht, ist dann die Aufgabe des Trainers. Ich meine, es ist noch ein bisschen Kapazität da. Wie groß die dann werden wollen oder beziehungsweise wie groß der Stall werden darf, das weiß ich leider nicht. Also da muss man mit dem Herrn Beschör sich in Verbindung setzen, was im Laufe der Zeit noch passiert, aber ich denke schon, dass nächstes Jahr definitiv noch ein paar Pferdchen dazukommen werden.
Es gibt ja immer so zwei Richtungen, in die das gehen kann. Das eine ist natürlich so der riesengroße Stall, wie man sie halt so kennt, ja, und das andere sind halt so diese Stallstrukturen wie jetzt so eine Sarah Steinberg, ja, oder halt, wie es jetzt gerade noch auf der Trainingsliste von Maxim aussieht, ne? Da sind ja eigentlich fast nur Röttgener drauf, dann haben wir noch irgendwie, ich glaube, so 3-4 andere Besitzer, aber eigentlich auch immer nur mit, bis auf Hachzer, der hat, glaube ich, jetzt ein paar Pferde auch da. Aber sonst ist glaube ich, Brümmerhof mit einem, Heimann ist, glaube ich, mit einem da und so. Das sind alles noch überschaubar, ne, glaube ich.
Ja, alles überschaubar.
Ja.
Ist natürlich auch gut, weil du kannst im Moment auf jedes einzelne Pferd natürlich eingehen.
Ja.
Und wenn man dann die Statistik guckt von Herrn Beschör, das ist schon sehr, sehr gut, was der da hingezaubert, sage ich jetzt mal. Der macht es schon gut. Die Pferde sind alle top aus, denen geht's alle gut. Die Gesamtleistungen sind gut. Ich glaube, bis auf, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Pferde waren, glaube ich, alle Starter dieses Jahr im Geld und unter die ersten 4, meine ich sogar.
Ja. Musst du den jetzt siezen eigentlich, also, den Maxim? Oder ist das, eigentlich seid ihr alte Kumpels und alte Jockey-Kollegen, weil du die ganze Zeit vom Herrn Pecheur redest? Oder ist das?
Ja, noch nicht. Also ich muss ihn, glaube ich, noch nicht sitzen. Wir verstehen uns ganz gut. Wir sind natürlich trotzdem auf den Job bezogen schon professionell, ne? Also
ja.
Wir machen jetzt nicht irgendeinen Humbug oder so. Aber geht ja auch nicht. Ne? Wir haben Pferde im Stall stehen, die haben einen sehr, sehr hohen Wert auch. Und ja. Wir versuchen das so professionell zu machen, wie es geht.
War das am Anfang nicht ein bisschen komisch für dich so, also dass er jetzt dein Boss ist? wenn man euch beide so kennt und mal so mit euch mal irgendwie einen Abend verbracht hat oder so, also ist ja schon sehr freundschaftlich, das Verhältnis eigentlich, ne? Sowas kann ja schon viel verändern dann, wenn so die Hierarchien sich irgendwie verändern.
Ja, natürlich, natürlich. Und das meine ich halt damit, im Stall muss man halt professionell sein und alles, alles abliefern. Aber wir treffen uns auch mal privat, ne? Und ich finde es ganz gut. Ich glaube, das ist auch der Vorteil, dass wir uns schon so lange kennen, ne? Der Maxim und ich. Und dann durch diese ganze Arbeit, die wo wir vorher als Jockeys zusammen geleistet haben, wissen wir halt auch genau, wie die Pferde, sag ich mal, gehen müssen.
Mhm.
Und die Einschätzung, das hilft uns sehr viel. Deswegen, in der Hinsicht sind wir dann immer noch so freundschaftlich, kollegial, sag ich mal, wenn wir die Pferde arbeiten und so. Aber ansonsten ist da nichts übermäßig, dass er jetzt mein Boss ist oder so. Ne?
Aber gut, ich meine, es ist ja wahrscheinlich für dich auch so gesehen ganz gut, dass er noch ganz genau auch weiß, was ein Jockey wichtig ist, weißt du? Also, dass er das jetzt nicht nur durch die Trainerbrille sieht, wie halt viele von den Älteren, die halt schon sehr, sehr lange vielleicht nicht mehr im Sattel saßen oder teilweise auch gar nicht oder zumindest nicht so professionell und er das halt bis letztes Jahr noch selbst gemacht hat. Ich meine, letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr, Diana ist ja noch selber mitgeritten, ne? Ist ja so, oder?
Ja. Naja, aber das ist schon sehr wichtig.
Mhm.
Muss man eben auch sehr hoch anrechnen, weil es ist manchmal nicht einfach so als Jockey, ne? Dann muss man Gewicht halten, dann hat man schlechte Laune, weil es nichts zu essen gibt. Dann muss man rumfahren mit dem Auto da, und man ja jetzt Wochenende, morgen mal nicht, geht's ja schon los, Freitag Hannover, dann zu spät zurück, dann München morgens ganz früh, dann gibt's nur einen Salat oder so. Wenn man dann mal so Montag, wenn nichts Wichtiges ansteht, sagt, du Trainer, kann ich mal einen Tag zu Hause bleiben? Da ist der Maxim bis jetzt zumindest der Letzte, der wo sagt, nee, du musst sofort auf der Matte stehen, weil, ja, ne, das ist schon sehr gut. Das muss ich ihm auch sehr hoch anrechnen.
Du hast gerade schon dieses nächste Wochenende angesprochen. Also wir zeigen den Podcast jetzt am Donnerstagabend auf. Also jetzt mal gucken, der wird wahrscheinlich im Laufe des Freitags irgendwann online gehen. Also, das heißt, wir haben Freitag Hannover, da geht es dann locker bis 21 Uhr. Mal gucken, wenn es noch Verspätung gibt und so, was ja bei 11 Rennen auch mal sein kann, dann vielleicht sogar noch ein bisschen später. Und dann am nächsten Morgen schon irgendwie um 10 oder halb 11 oder irgendwas München, das ist ja, boah, wie lange fährt man denn von Hannover nach München? Das ist ja auch eine Mordstrecke, ne? Und dann schon wieder am Tag drauf Hoppegarten, also Berlin. Das ist ja eigentlich, muss man ja sagen, fast kaum zumutbar, oder?
Ja, also es ist schon, ich sag mal, es ist wichtig, dass wir Rennen haben. Mir wäre es am liebsten, wenn in Deutschland auch jeden Tag Rennen wären.
Ja, wie England oder Frankreich, ne? Ja,
das wäre das Beste, das wäre super. Aber ist halt leider nicht auf jeden Fall, ja, wie du sagst, es ist schon nicht einfach. Manche Kollegen haben es easy, die können trinken, die können essen, was die wollen. Die sind von Natur aus leicht. Ich bin eigentlich auch leicht, ich kann 53 reiten, 54. Aber ja, wenn man dann so wie jetzt Freitagabend Hannover hat und dann direkt von Hannover zurück nach München und man ist dann erst 3 Uhr morgens in München. Ja, da ist nicht viel Zeit, irgendwo was zu essen oder so, weil man muss auch mal so sein, es gibt ja auch gar nichts mehr. Auf der Autobahn. Ja,
um die oder halt McDonald's oder so, ja. Das ist ja für euch nicht das Richtige, ne?
Genau, das ist es. Ne? Und dann ist es halt so, wenn du dann um die Uhrzeit morgens da ankommst und so wie bei mir, ich sage, ich kann zwar leicht reiten, aber ich muss so 1-2 Kilo muss ich immer machen. 54, 53, ne, ein bisschen laufen, ein bisschen Sauna.
Ja.
Das ist dann schon anstrengend. Das Reiten selber geht, das Laufen, das ist alles ist okay. Aber die Reisen, das zieht dann schon. Ne? Zum Glück haben wir immer Fahrgemeinschaften, wo wir uns mit die Kollegen zusammentun, ne, dann ist es einfacher, weil alleine ist das mit dem Auto fast unmöglich, ne, da gehst kaputt.
Mhm. Aber könnt ihr da richtig gut schlafen im Auto? Weil das ist doch, ihr seid ja Hochleistungssportler, ne? Normalerweise musst du doch eigentlich gucken, dass euer Körper, dass der ausgeruht ist. Also weißt du, im Auto, da schläft man doch immer so ein bisschen scheiße. Da bist du meistens irgendwie so, also ich kenne das, da ist doch mit dem Nacken und was weiß ich was. Das ist bei euch ja Gift eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Aber, weißt du, musst es auch so sehen. Jetzt nimmst du so einen Michael Abig, Sibylle Vogt, mich. Wir sind so ähnliche Generation. Wir haben auch nie Zeit, mal irgendwo, sag ich mal, was zu machen, ne? Sag mal, unter der Woche sind wenig Partys. Beispiel jetzt mal. Am Wochenende reiten wir Rennen, haben unseren Job. Also haben wir auch da nicht die Möglichkeiten. Also ist für uns diese Zeit, wo wir von A nach B fahren, Beispiel jetzt morgen Hannover, München, zum Abschalten dann irgendwie da. Ist zwar anstrengend, Autofahren und so, das nervt natürlich, aber wir versuchen uns dann irgendwelche Sachen abzulenken, flachsen rum, hören Musik und das tut dann auch mal gut, ne? Dann haben wir da unsere Abschaltzeit, sag ich mal. Das hilft dann viel. Dann haben wir immer gute Laune am nächsten Tag.
Wer ist denn der beste und wer ist der schlechteste Autofahrer von euch allen?
Von uns allen?
Ja.
Schwer zum sagen. Der Beste. Also der Beste weiß ich nicht, weil viele, glaube ich, sagen, die fahren gut. Also aber der Schlechteste, ich weiß nicht. Also ich fahre meistens immer mit die gleichen.
Ja.
Ne? Und ich sag, wir haben immer so eine Truppe, Miki Kadidou oft dabei, Sibylle Vogt, Michael Abig, so das ist so unser Clan, sag ich mal. Ja. Wir fahren meistens zusammen. Da fährt eigentlich jeder gut.
Okay. Miki also, auch, weil der ist doch Italiener. Die fahren doch immer so eigentlich so ein bisschen wild, ne? Also ich finde das, ich habe großen Respekt, wie sie da in die Kreisverkehre und so reinfahren. Nicht so ganz wild wie die Franzosen teilweise, aber das hat er das noch im Blut oder ist er da schon zu sehr deutsch dafür?
Nee, der Miki, der hat das noch im Blut, der fährt gut, der ist gut.
Ja. ich mag das, ich fahre ja überall mit dem Auto hin. Ich hasse es ja mit dem, also Zug hasse ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Ich habe auch irgendwie immer die ganze Zeit Schiss, wenn ich da einpenne im Zug, dass die mich beklauen, weißt du, irgendwie. Ich kann da, weiß auch nicht warum, dass das auf einmal halt irgendwie die Jacke weg ist oder sowas. Und Flugzeug ist halt, ja, das ist halt mit einchecken und warten und was weiß ich und so. Da brauchst du genauso lange. Und Auto finde ich halt irgendwie, da bist halt, ja, kann auch mal kaputt gehen, aber trotzdem so ein bisschen flexibler, weißt du, und kannst auch mal Pause machen, wenn du Bock hast. So.
Ja, das definitiv. Ja. Das definitiv, ja. Ja, das ist auch für uns ist Verkehrsmittel Nummer eins, ne?
Warst du schon immer so ein Frühaufsteher eigentlich? Also ich habe das schon ein paar Mal thematisiert hier im Podcast, dass das bei mir ja überhaupt nicht der Fall ist und dass ich echt riesen Respekt vor euch allen habe, wenn ihr da wirklich dann morgens im Stall seid und auch so diese PMÜ-Renntage und so. Und vor allem müsst ihr immer top wach sein, also auch in der Arbeit. Ich meine, ist ja klar, ihr habt ja mit Lebewesen zu tun, ist ja nicht ungefährlich.
Ja, geht. Also ich bin da unkompliziert. Bei mir ist der Vorteil immer, ich brauche nicht lange, um wach zu werden. Ich stehe morgens auf, 5 Minuten Kaffee und Abflug. Dann bin ich bei 110%. Ich bin da nicht erstmal wach werden, erstmal Kaffee. Das geht bei mir relativ schnell. Außer, da kennen mich doch ein paar auch vom Stall, dann, wenn ich mal doch leicht reiten muss. Also 53 Kilo, dann gibt es halt mal nur einen Kaffee ohne Zucker und kein Frühstück. Wenn man dann da mit dicker Jacke rumläuft und am Schwitzen ist, dann ist man manchmal besser, man spricht mich nicht an, dann brauche ich doch ein bisschen länger, bis ich wach werde. Ja. Dann wird es mal so 7, 8 Uhr, bis ich auf Touren komme, aber ansonsten ist das kein Problem. Ich fange meistens 5:30, 6 geht's los. Ne?
Du bist ja auch noch jung. 10 Jahre jünger bist du als ich. Du hattest einen runden Geburtstag im Dezember, ne?
Ja, genau, ja.
Wie ging es dir damit? Also ich habe im Juli, vor 3 Wochen hatte ich meinen runden Geburtstag ich bin da schon in schwere Depressionen verfallen, jetzt ohne Scheiß, weil ich irgendwie, dein Alter fand ich noch cool, mit 30, das habe ich auch noch groß gefeiert, da habe ich gedacht, wow, cool, aber 40 ist irgendwie echt uncool, so finde ich.
Ja, schwer zum sagen, also da könnte ich eigentlich was Lustiges erzählen, weil ich bin ja genau in der Zeit kurzfristig nach Bahrain, weil eine habe ich ausgesetzt, letztes Jahr, glaube ich, habe ich ausgesetzt. Das Jahr davor war ich da, genau. Und dann letztes Jahr, also eigentlich vorletztes Jahr auf dieses Jahr war das ja, genau. So, und dann saß ich da, habe meinen Geburtstag gefeiert, runder Geburtstag, schön auf dieser kleinen Insel da in Bahrain. Ja, gibt's nicht viel. Alkohol ist teuer. Dann dachte ich, ich gehe mal mit die Bahrain-Jungs ein bisschen los, die sind auch lustig. Aber wie du sagst, dann sitzt du da, wolltest deinen Geburtstag feiern, gab nicht viel. Am Ende war es so, ich habe mir in Bahrain eine Dose, ich glaube, das war sogar Hofbräuhausbier, in so einem Bottleshop gab es das, gekauft und habe mit dem Telefon mit meiner Freundin vom Fernseher gefeiert. So war mein runder Geburtstag.
Ja, romantisch, also bis aufs, bis aufs Dosenbier romantisch mit Freundinnen per FaceTime, aber halt auch so ein bisschen sad, ne?
Genial. Ja, genau so ist es, ja. Deswegen, naja, aber war trotzdem okay.
Okay, also Geburtstag in Bahrain gefeiert. So, und dann vor ein paar Jahren in Südafrika auch gewesen. Das habe ich ein bisschen mehr mitbekommen, dass du da am Start warst. Wobei ich zu Südafrika irgendwie gar keine Berührungspunkte habe irgendwie. Also ich weiß auch nicht, dass die Rennen interessieren mich auch nicht so wirklich. Ich weiß, dass da viele Silvanos laufen irgendwie, weil der Deckhengst da sehr beliebt ist. Aber sonst weiß ich gar nicht so viel von Südafrika. Wie ist es denn da unten so?
Ja, die haben gute Rennen, ne? Wie gut die Pferde letztendlich wirklich sind, ist schwer zu sagen, weil die reisen wenig. Ein paar Pferde, meine ich, haben die immer gehabt, die sind raus.
Wie hieß der Mick de Kock oder sowas? Gab's den nicht da mal oder war das der nicht? Weiß das gar nicht.
Mike de Kock ist Trainer da, ja.
Ja, genau. Und der hat doch, glaube ich, mal so gelbrote Farben. Der hat doch, glaube ich, mal irgendwo welche hingeschickt, aber ich weiß nicht wo. Aber die waren manchmal, glaube ich, nicht so schlecht, glaube ich.
Ja, in Dubai haben die, glaube ich, immer.
Ja, Pferde Dubai gehabt. Oder so, ne? Genau.
Aber da unten ist schon gut. Also ist schon gut. Das ist gutes Rennsportland, Top-Jockeys, die guten Jungs, die reiten alle in Hongkong.
Gibt es noch so ein ganz großes Ziel bei dir, wo du sagst, das würde ich schon mal gern machen irgendwie, weiß nicht mal, international jetzt vielleicht mal ein Gruppe 1 Rennen zu gewinnen oder mal im Arc mitreiten oder sonst irgendwas oder doch mal irgendwann Champion zu werden und nach Japan zu dürfen oder so. Was gibt es da noch bei dir?
Ja, also sowas wäre natürlich schon eine Sache, ne? So mit Japan und so, das wäre schon genial. Was für mich aber definitiv mal so ein wirklich richtiger Traum wäre, also definitiv, das ist für Hongkong eine Lizenz zu kriegen, das wäre genial. Ob das klappt, schwer zum sagen. Mein CV ist jetzt nicht so schlecht, also ich weiß, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, ich habe so um die 20 Grupperennen gewonnen, Deutschland wie international, in Italien Grupperennen gewonnen, mehrere sogar, jetzt durch den Gruppe 1 Sieg nochmal aufgewertet. Also vielleicht klappt es ja irgendwann irgendwo mal dahin zu kommen. Und ja, das wäre schon eine Sache, ne? Aber wie gesagt, es gibt auch noch schöne andere Rennen, was natürlich jetzt noch ein Traum wäre. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt der Plan auch ist mit der Erle, was die Big Bosses, was die Chefs vorhaben, ob das Pferd nochmal läuft, ob die im Ausland läuft, ob die Pause macht dieses Jahr, erst nächstes Jahr wieder weitermacht. Das weiß ich nicht. Aber wenn natürlich die wirklich gut genug ist, international, wo ich fest davon überzeugt bin, dann wäre das schon eine Sache, mit so einem Pferd irgendwo mal hinzufliegen oder so, ne? Was die früher ja mit vielen deutschen Pferden eigentlich auch gemacht haben. So, ne? Wo Blume war in Röttgen, der Herr Blume ist mit den Pferden nach Hongkong gereist oder sonst wohin, nach Katar Derby und so, immer mal wieder, ne? Das wäre schon auch eine Sache für mich. Also das wäre so Nummer zwei. Wenn man ein deutsches Pferd mal wieder irgendwo dahin schickt, ob das dieses Jahr ist, ob das nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren. Aber das wäre schon eine coole Sache, ne? Sowas oder Dubai oder
ja.
Das wäre auch noch so ein sowas, was auf die Bucketlist muss.
Ich würde es der Erle auf jeden Fall gönnen. Überhaupt, dass sie nach der Diana nochmal Rennen gewinnt. Das hat ja Marvin Schritte vorhin schon gesagt. Es ist tatsächlich so, dass viele Diana-Siegerinnen oder eigentlich fast alle in den letzten Jahren einfach nach der Diana entweder gar nicht mehr gelaufen sind, direkt ins Gestüt gegangen sind oder zumindest einfach kein Rennen mehr gewinnen konnten. Ne? Das ist irgendwie, das ist ganz komisch. Das ist wie so ein Nach-Diana-Fluch, der da irgendwie so drauf liegt auf den Siegerinnen. Ne?
Ist nicht so einfach. Einige verletzt natürlich, einige nicht. Es ist schwer zum sagen, aber es ist halt auch so, man darf das wirklich nicht vergessen. Düsseldorf ist eine sehr gute Bahn, aber auch eine sehr anspruchsvolle und für die Pferde harte Bahn. Weil es ist so, es geht ja nicht nur ein bisschen berg runter und ein bisschen berg hoch. So wie in Chantilly. Chantilly geht leicht bergab, Zielgerade leicht ansteigend. Auch anspruchsvoll, definitiv. Aber Düsseldorf, da geht schon, ne? Also es gibt sicher einige, die wo wissen, von was ich spreche, aber es gibt auch einige, die sagen, ja, Düsseldorf ein bisschen berghoch, bergrunter. Man muss die Bahn mal abgelaufen sein und wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, von was ich hier rede, ne? Und die Pferde, wo gewinnen dort? Auch jetzt, die letzten Jahre, die Diana. Es gewinnt in Düsseldorf, meiner Meinung nach, immer das beste Pferd mit der besten Startposition. Mhm. Weil die, wo dahinter gehen, wenn sind die nicht gut genug, dann ist die Bahn so anspruchsvoll, dass die gar nicht dahin kommen. Ne? Es ist einfach so. Mhm. Das hat viel damit zu tun, glaube ich, dass das dann am Ende die Pferde schon... Ja, man muss denen Zeit geben danach, glaube ich.
Ja, es ist halt schon verlockend dann auch, ne, dass man dann halt, dieser Prix de l'Opéra ist, glaube ich, immer so ein Rennen, wo dann alle irgendwie laufen wollen und so, aber das ist halt einfach auch 8 Wochen später und ist halt auch schon wieder so ein hammerhartes Rennen in Paris, ne. Das ist vielleicht nicht zwingend das Richtige ja, danach.
Es ist so. Es ist so. Es ist halt leider immer so, in dem Sport sind die Besten, wenn die dreijährig sind. So, wenn man natürlich dann danach noch den Oberjackpot bekommt mit einem Dreijährigen, ein weiteres Gruppe 1 Rennen gewinnt gegen die Älteren, das ist natürlich super. Hm. Aber wie du sagst, ne, jetzt die letzten Jahre, die Diana-Siegerinnen, die hat man wenig gesehen. Deswegen, man muss wirklich gut überlegen, was man dann mit so einem Pferd macht. Hm. Aber der Maxim, der macht es schon. Der hat ein gutes Händchen.
Lass uns mal, schönster Moment im Rennsport. Wenn ich diese Kategorie jetzt abfeuere, das bringt eigentlich gar nichts, weil ich glaube, über den schönsten Moment haben wir jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen, aber ist ja logisch, dass das der Diana-Sieg war. Wir machen mal bei dir vielleicht den zweitschönsten Moment.
Der schönste Moment.
Musst du dir jetzt vorstellen, dass der gerade gesagt hat, der zweitschönste Moment. Was war denn außer Erles Diana-Sieg für dich das Highlight bisher?
Ja, also das war bis heute definitiv die Zeit auch bei Herrn Klug, wo Chingis Secret war, weil ich habe ihn selbst morgens im Training oft geritten, also meistens zumindest, wenn ich im Stall war. Ich meine, das war sogar mein erster Derby-Ritt, war Dritter. Ich konnte zweimal den Hansa-Preis mit ihm gewinnen, ich konnte das italienische St. Ledger mit ihm gewinnen. Ich war in Frankreich hinter Waldgeist, Zweiter. Und Waldgeist hat danach dann den Arc gewonnen. Mm. Und diese Erlebnisse so, ne, sag ich, die werde ich nie vergessen. Und deswegen, der ist so, ja, muss ich echt sagen, so eins der wenigen Pferde, wo ich sag, so, den vermisse ich heute noch. Mm.
Ich habe
jetzt ist er der Gangster in Frankreich, ne?
So, was haben wir denn noch für Kategorien? Oh, das ist schön.
Der peinlichste Moment.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil du ja ein sehr offener Kerl bist, weil, glaube ich, auch Dinge peinlich sind, aber der zumindest keine Scham hat, sie zu erzählen.
Ja, da könnte ich jetzt, glaube ich, 2 Stunden erzählen und ein paar Kollegen von mir, die würden sich totlachen. es gibt ein paar Sachen, also es gibt, also eine Story gibt es, die kennt, glaube ich, die kennt wirklich nur einer. Und zwar ist das der Mickey. Da waren wir, die kann gar keiner kennen, weil das war, naja. Wir waren in Bad Harzburg.
Es ist so fangen eigentlich schlimme Geschichten an, aber okay.
Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber wir saßen da in diesem Zelt, wo die damals hatten in Harzburg. Da war doch so ein VIP-Zelt, da haben die doch manchmal so Shows gemacht oder so ein, wie heißen diese Dinner? Diese, so wie Kabarett, so ähnlich.
So Burlesque oder irgend sowas, oder was ist das? Sind die da
ja,
nackt
da,
oder
da
was?
Waren okay. Nein, da war ein Dinner.
So.
Da war so ein Dinner und die haben so eine Show dabei gemacht, glaube ich.
Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das hieß. In meinem Kopf sind jetzt immer noch irgendwelche Nackten in dem Zelt, aber okay, erzähl weiter.
Ja, noch nicht. auf jeden Fall haben wir da natürlich auch ein bisschen gefeiert. Und dann ein bisschen zu viel gefeiert und dann kamen der Kadidu und ich auf diese glorreiche Idee, wer ist Erster in dieser Schmiede? Schmiede ist der Begriff in Bad Harzburg, wo die Leute immer alle hingehen nach die Rennen, trinken was.
Ja, die Disco. Ich war dieses Jahr das erste Mal in Harzburg, aber ich habe es verpasst, in die Schmiede zu gehen und ich glaube, ich kann froh sein, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja, manchmal auch besser so. Und auf jeden Fall sind wir dann nach da unten gelaufen. Und ich kam auf die glorreiche Idee und habe mir gedacht, ich bin schlauer wie der Herr Kadedu und nehme eine Abkürzung. Die Abkürzung, die wäre gewesen, einfach den Misthaufen nach unten. Der ist so 2 Meter tiefer wie alles andere. Da war auch eine Kette. Aber diese Kette, die war leider nicht aus Metall, sondern aus Plastik. Dann ist die auf einem halben Weg abgerissen und ich bin so 2 Meter auf den Beton geknallt.
Ach du Scheiße.
Ja, dann war ich natürlich da voller Mist, voller Stroh. Ich sah aus wie so ein, tut mir leid, aber wie so einer von der Straße gerade gekrabbelt, gekrochen. Gestunken natürlich. Und saß dann, glaube ich, so ungefähr 1,5 Stunden da in dieser Schmiede und wollte einfach nur nach Hause, weil ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mir war schlecht, ich habe gestunken. Und Kopfschmerzen von, ja, ich glaube, es war so ungefähr ein Glas Sekt zu viel, hatten wir natürlich auch noch. Also das waren so Sachen, die muss man nicht nochmal haben.
Okay, aber du hast noch kein Hausverbot in der Schmiede, oder?
Nee, das nicht. Ja, das, also. Nicht. Das nicht. Und ich war auch seitdem, glaube ich, nicht mehr da. Das ist auch, boah, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, 6 Jahre, 7 Jahre ist das her. Ja, aber am Ende war es ein lustiger Abend. Wir saßen da alle zusammen, ne, mit ein paar Jungs. Und ja, das gehört einfach dazu. Manchmal gehört sowas einfach dazu.
Ja, ich glaube, du musst da nochmal hin. Du hast einen Ruf zu verteidigen. Das ist, oder wiederherzustellen, sagen wir es mal so lieber.
Irgendwann, ja. Irgendwann.
Ja, aber ich muss echt sagen, also Bad Harzburg, das hat mir echt gut gefallen. Das ist ja jetzt, ja, das ist der erste Podcast jetzt nach Bad Harzburg und ich war das erste Mal dort und die haben mir echt nicht zu viel versprochen. Also, das war echt, also was der Stefan Ahrens da aufzieht, das ist echt krass. Also, saugeile Stimmung, echt, die Leute haben alle Spaß und du merkst auch, dass da auch viele hingehen, die irgendwie sonst nicht so oft auf Rennen gehen und so und ja. Ich glaube, genau so muss Pferderennen eigentlich sein, oder?
Ja, genau so. Harzburg ist natürlich auch gut, weil die Leute machen Urlaub da, ne? Ich sag mal, sogar mehr, als wir jetzt in Hamburg natürlich machen, im Derby-Meeting oder Baden-Baden auch Leute in Urlaub, definitiv. Aber Harzburg ist, wie du gesehen hast, ne, du kannst da wandern, du kannst in die Thermen gehen. Es ist einfach so ein bisschen anders, entspannter. Jeder ist entspannter da. Die Bahn ist speziell, also ist natürlich auch nicht für jedes Pferd gut. Für manche ja, für manche nein. Am Ende trotzdem natürlich gleiche Bedingungen. Aber alles ist lockerer da, ist einfach immer entspannt. Ne?
Ja, also ich muss echt sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich tierisch jetzt auf die große Woche, weil Iffezheim war schon bei mir immer was ganz, ganz Besonderes so, weil ich halt eben auch aus Süddeutschland komme und vor der Haustür und so weiter und so fort und da ja auch schon gefühlt schon immer moderiert habe irgendwie, seit ich moderiere. Also von dem her, Baden-Baden ist schon echt bei mir immer noch Number One, aber Harzburg, boah, das hat schon echt viel Boden gut gemacht, muss man schon sagen. Also ist da schon dicht auf den Fersen, Iffezheim. Aber Iffezheim immer noch Nummer 1. Was ist deine Lieblingsbahn persönlich?
München.
München immer noch?
Ja, immer. Immer. Ganz einfacher Grund. Die Bahn ist immer, immer top. Egal, ob es regnet, ob es 40 Grad hat, ob es stürmt, ob es wie letztes Jahr hat es geschneit. Die Bahn war immer noch praktikabel. Das liegt einfach am Boden, glaube ich. Da kann man auch auf einer anderen Bahn nicht jetzt irgendwie sagen, man muss was verbessern. Nein, definitiv nicht. Einfach der Boden in München ist ein bisschen anders. Mhm. Dadurch ist die Bahn halt auch immer top, ne? Und die machen auch nichts anders wie woanders. Die belüften die versuchen wie auf jeder Bahn das Beste rauszuholen natürlich. Aber es ist einfach meine Lieblingsbahn, weil ich bin da zu Hause. Meine Family ist immer da, wenn ich da reite. Ich bin da aufgewachsen. Ich bin ja von klein auf im Rennsport. Früher bei die Traber, dann rüber zu die Galopper. Da ist immer so ein Stück Kindheit auch mit dabei, ne?
Mhm.
Deswegen, München ist meine Bahn.
Ja. Wo siehst du dich denn mal, wenn du alt bist? Willst du dann irgendwie wieder zurück nach München, nach Bayern? Oder sagst du, egal, Hauptsache da, wo die Pferde sind oder da, wo deine Freundin ist oder macht man sich da noch gar keine Gedanken jetzt drüber?
Ja, schon, doch. Also ich wollte schon irgendwann mal vielleicht wieder nach Hause, nach Bayern. Meine Freundin ist aus der Tschechei und aus der Ecke, wo sie herkommt, das ist so 4 Stunden weg von Prag ungefähr, also schon fast Slowakei.
Mhm.
Auch ganz schöne Ecke da, ganz entspannt. Ich kann mir auch vorstellen, da zu leben.
oder ganz woanders. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich weiß auch nicht, was ich später mache, weil ich wollte immer Jockey sein. Das war schon von, ich glaube, ich war im Kindergarten. Da habe ich schon gesagt, ich werde mein Jockey früher. Das hat mir erst vor kurzem noch ein Kumpel von mir gesagt. Das siehst du, du bist einer, sag ich mal, von den deutschen Top-Jockeys geworden oder zumindest einer, der wo oben mitmischt und auch schon viel Erfolg hatte. Und hast du schon mit, wie alt ist man da, 4, 5?
Ja.
Da habe ich das schon gesagt. Und deswegen, ich mache mir da noch wenig Gedanken.
Ja, ich könnte dich jetzt ja fragen, ob du irgendwann mal Trainer werden willst, aber da ihr alle eigentlich sagt nein und am Ende werdet ihr es doch, frage ich das gar nicht mehr erst. War bei Maxim genau dasselbe, der hat mir auch gesagt, niemals und dann am Ende gewinnt er jetzt im ersten Jahr gleich seine erste Diana. Du bist direkt nach der Diana bist du nach Mallorca geflogen, das fand ich eine coole Aktion, das ist so, das fand ich stark. War das irgendwie, war das so ein bisschen geplant, also dass du gesagt hast, wenn ich die gewinne, dann geht's dahin oder war das echt so... Oder danach zu viel Champagner getrunken und dann auf einmal im Flieger wieder aufgewacht, oder wie war das?
Nee, so halb, weil das war, ich glaube, eine Woche, bevor der letzte Renntag in München war.
Mhm.
Da haben wir schon so gequatscht, ah, mal irgendwo hin oder so, aber nur so aus Flachs, ne? Und dann habe ich gesagt, es gibt nicht viele Möglichkeiten, weil jetzt so viele Rennen sind. Dann habe ich zur Michaela, meine Freundin, habe ich gesagt, du, weißt du was, die beste Möglichkeit ist, einfach am Sonntagabend direkt nach dem Renntag, weil dann ist dieser Puffer bis Hannover, ne?
Ja.
Der Maxim, mein Trainer, hat nicht viel laufen. Ich glaube, läuft nur ein Pferd. Und dann habe ich gesagt, und wenn ich die Diana gewinne, dann sind die auch nicht böse, wenn ich mal 4 Tage nicht da bin. Ja. Und dann habe ich gesagt zum Trainer, ich gewinne jetzt die Diana am Sonntag, ne, und dann bin ich ein paar Tage weg. Dann hat er gesagt, ja, hoffentlich. Ja, und zum Glück haben wir es geschafft. War auch cool, dann hat Spaß gemacht. Ne. Dann sind wir abends da zum Flughafen, haben, kann ich ja so sagen, dann haben wir uns Flasche Champagner mitgenommen, haben die gekillt. Ich habe keine Minute geschlafen, wir haben die ganze Nacht gefeiert dann da. Wir waren auf der Seite da links vom Flughafen, wo die ganzen Engländer sind.
Also nicht auf der deutschen Seite. Ist das Magaluf? Nee, oder? Ich weiß gar nicht. Oder,
ich glaube, genau, die Seite waren wir. Also nicht auf der deutschen Seite, das ist nicht so meins, das gefällt mir nicht so. Wir waren da, wo die Engländer waren und ja, das war gut, hat Spaß gemacht.
Ja.
Jetzt frisch gebräunt wieder zurück, topfit. Auch, sag ich mal, vom Gewicht her, ich habe dann die letzten 2 Tage auch meine Laufsachen noch ausgepackt dort, dass ich fit bin für die kommenden Tage und kann dann wieder angreifen.
Ja, das heißt, da musst du jetzt ganz viel Gruppe 1 Rennen gewinnen, dass du immer dann danach nochmal eine Woche in Urlaub darfst, oder? Das ist doch geile Motivation, oder?
Ja, definitiv. Nee, das war schon der Hammer.
Ja, aber jetzt Wochenende steht erstmal nichts Gruppemäßiges an. Ich finde das interessant, wie du in Hoppegarten reitest. Du hast bei den vielen Rennen hast du nur 2 Ritte, aber das sind gleich die beiden Listenrennen, ne? Wo du dann reitest, ne? Einmal Fliegerpreis, Studienpreis, ne?
Ja, Hoppegarten in der Hinsicht gut. Die 2 Listenrennen, einmal Empore für Röttgen. Tolles Pferd. Bisschen unglücklich dieses Jahr. Schwierigkeiten gehabt in der Anfangsphase, aber war jetzt 2x2. Das war schon ein Ansatz. Mal schauen.
Ja. Und Vinare für Frank Fuhrmann, das wird, glaube ich, kann schon schwer werden. Ne? Also erstens Woche nach dem letzten Start, auch wenn es ein Sieg in Polen war, aber da jetzt hängen halt die Trauben schon hoch. Ne?
Ja, wird sehr schwer. Die wollen halt versuchen, Black Type. Wird die aber auch auf Dauer irgendwann, schafft die das. In diesen Sprintrennen, da hat man manchmal auch mit einem Ausgleich 2 Pferd oder sogar als Leih-1-Pferd immer mal die Chancen, Black Type zu kriegen. Ne? Und die hat ja in Polen jetzt gewonnen.
Mal gucken. Und hat eine Nennung für die Goldene Peitsche auch, ne? Habe ich gesehen, die Vinare. Also die versuchen da jetzt irgendwie am ganz großen Rad zu drehen.
Ja, aber die ist ja schon ein paar Mal anständig gelaufen. Also verstecken braucht man sie nicht. Es hat noch nicht ganz gereicht, aber ich war auch mal mit ihr 6. Meine ich in Dortmund, da ist sie richtig stark gelaufen. Die schafft es schon irgendwann, bin ich fest von überzeugt. Die ist ein cooles Pferd.
Wen wette ich denn am Wochenende, dass ich richtig reich werde von deinen Ritten?
Boah, denk du, wenn ich weißt du, das ist immer die Frage. Wenn ich das wüsste, dann würde ich, glaube ich, schon gar nicht mehr reiten. Dann würde ich schon hier auf meiner privaten Insel sitzen und hätte auch zwei Pferde gezüchtet und würde zugucken, wie die jemand reitet.
Ja, ja, das ist ja das Problem. Aber ich bin ja auf der anderen Seite. Ich habe ja schon gezüchtet und mein ganzes Geld ist ja schon weg. Ich muss ja jetzt wiederholen, weißt du, das ist ja das.
Ja, nee, das ist immer schwierig. Ich habe in München ein paar schöne Ritte.
Mhm.
Morgen in Hannover auch ein paar. Aber alle offen. Viele Pferde. Schwierig, aber in München, lass ich mir mal überlegen, da ist ein Pferd vom Herrn Kerekesh, diese Lady Roche.
Lady Roche, genau, ja. Ausgleich 3 ist das, ja.
Fünfter, genau, auf die habe ich richtig Mumm. Wenn da alles passt, kann ich ganz weit vorne sein.
Da läuft halt diese Roa von Andreas Wöhler, ne? Ich glaube, das ist auf Dauer schon auch eine gute Stute, ne? Das ist so, das wird die Gegnerin. Auch, ne?
Ja, genau, genau so ist es, aber wenn die gewinnt, dann bin ich Zweiter dahinter oder Dritter.
Mhm.
Aber die ist so jetzt so mit meinem oberes Mummpferd. Und eventuell diese Tomora in Hannover morgen. Die steht da auch gut in dem Rennen. Die hat mit mir gewonnen in Harzburg und war dann zweites Mal eine Woche später Sechster.
Mhm.
Aber das Rennen morgen sieht gut aus. Also wenn ich einen guten Spot mit ihr kriege, kann die weit vorne sein, weil die Gegner, finde ich, sind jetzt nicht übermäßig stark.
Mhm. Gut, das sind schon mal zwei Ansagen, dann wetten wir die zwei schon mal. Jetzt müssen wir aber noch zum guten Abschluss, müssen wir noch einmal für einen guten Zweck wetten.
Ja. Die Charity-Wette.
Das Prinzip kennst du, du kriegst 100 Euro von Pferdewetten.de, die setzen wir dann für dich und wenn die weg sind, sind sie weg und wenn das ein Gewinn ist, dann geht der gesamte Gewinn inklusive dem Einsatz für einen guten Zweck, geht dann den Hand-in-Hand-Cup.
Ja.
Das sind also dann die Kinder, die im Kinderhospiz sind oder in der Kinderkrebsklinik und so weiter und so fort, also große Schicksale, die da dran hängen, ist aber gut aufgehobenes Geld. Wen wetten wir denn da für dich?
Also ich habe mir das bisschen angeguckt, was du da so rübergeschickt hast.
Ich habe dir nur den Link zum Langzeitwettmarkt vom Pferdewetten.de geschickt. Das ist halt, klar, und Derby ist halt jetzt weg. Das ist schon so, außer nächstes Jahr.
Ja, hab ich hingeguckt. Aber was für mich am interessantesten ist, ich hoffe, der kommt nach Deutschland. Das ist, wenn wirklich von Herrn Ullmann der Goliath kommt und in Baden-Baden läuft und gewinnt. Das wäre natürlich ideal. Also ich würde den schon nehmen.
Okay, machen wir dann Sieg und Platz oder machen wir dann nur Sieg?
Wie ist es, wenn der nicht kommt?
Dann ist die Kohle weg. Dann ist die Kohle weg.
Dann ist die Kohle weg. Weil bei den anderen Rennen ist es ein bisschen schwieriger, da habe ich auch geguckt, so Winterkönigin, Winterfavorit, auch die Pferde von Röttgen. Da weiß ich auch nicht, was bis dahin ist, ne? Schwierig jetzt.
Ja.
Also ich nehm trotzdem diesen Goliath und würde den auch 100 Sieg wetten.
Das ist gut.
Aber ich bin davon überzeugt, wenn der kommt, der wird schwer zu schlagen sein.
Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Sollte der nicht kommen, wenn er nicht startet, dann kriegst du die große Ausnahme, dass ich dich dann nochmal anrufe und dann darfst du deine 100 Euro nochmal neu wetten. Sollen wir das so machen?
Genau. Ja, das ist eine gute Idee.
Oh, dann machen wir das doch so.
Vielleicht, weißt du, vielleicht ist bis dahin unsere Erle vom Gestüt Röttgen ja doch nochmal irgendwo unterwegs. Und dann müssen wir das Geld auf sie setzen.
Genau. Und dann und Goliath soll eventuell im Japan Cup laufen. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich mir dieses Jahr den Japan Cup anschaue. Ich habe da irgendwie total Bock drauf. Und da ich ja eh so Adlerflug-Fan bin. Also wenn Goliath, ich glaube, der einzige Adlerflug der Welt, der auf knallharten Boden auch gewinnen kann. Wobei hat O'Brien nicht geschimpft, dass der Boden in Ascot gar nicht so gut bis fest war, wie man angegeben hat. Aber egal, auf jeden Fall, der kann das. Und der Boden in Japan ist ja meistens dann auch entsprechend. Also von dem her, wenn der da hinfährt, dann fahre ich, glaube ich, auch nach Japan. Fliege ich. Ja,
das ist eine gute Idee.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
So, also Reisepläne haben wir jetzt auch gemacht. Gut, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall Hals und Bein fürs Wochenende. Weiterhin viel Erfolg. Grüß den Trainer ganz lieb von uns. Der war ja erst bei uns im Interview, kurz bevor er seine Trainertätigkeit angegangen ist. Deshalb haben wir gesagt, dass wir ihn jetzt darf er mal ein bisschen Urlaub von unserem Podcast machen. Aber dafür haben wir dich hier bei uns gehabt. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal vom Mikro haben, irgendwo. In Iffezheim, denke ich, oder vielleicht. Oder Hannover die Woche davor oder irgendwo.
Ja. Irgendwo sehen wir uns.
Irgendwo sehen wir uns.
Auf jeden
Fall. Ne? Ganz lieben Dank, lieber Martin Seidel. Bis dann.
Ich sag danke. Danke. Ciao, ciao. Servus.
Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem Interviewpartner Martin Seidel, der seinen ersten Preis der Diana gewinnen konnte. Sein erstes klassisches Rennen, sein erstes Kurve 1 Rennen und direkt nach der Diana dann auf Malle richtig Gas gegeben hat. Wir wünschen ihm Hals und Bein für dieses Wochenende. Euch natürlich auch. Macht was draus und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Das ist dann schon die Woche vor der großen Woche in Iffezheim. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Und alles Gute.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.